Wir haben einen entspannten Abend vor uns und wir haben uns vorgenommen, euch erstmal gegenseitig Männer und Frauen in Kenntnis zu setzen von dem, was der jeweils andere heute Nachmittag gehört hat. Denn, also jetzt nicht nochmal alle Ausführlichkeit, sondern nur nochmal die Eckpunkte. Ausführlich könnt ihr es euch dann erzählen lassen, in Ruhe. Aber wir wollen einfach, dass wir miteinander vorwärts kommen. Und deswegen nochmal von uns aus eine Zusammenfassung. Und ich fange einfach mal an mit dem, was wir Frauen heute Nachmittag betrachtet haben. Wir hatten uns mit der Rolle der Frau auseinandergesetzt, wie das praktisch in der Ehe funktioniert, wie die Frau geschaffen ist, nach dem Bild Gottes mit dem Mann zusammen Gott zu repräsentieren. In der Vielfalt, wie Gott ist, lässt sich Gott nicht repräsentieren durch eine Person, durch einen Mann oder durch eine Frau, sondern durch beide gemeinsam in ihrer Beziehung miteinander repräsentiert, dass letztendlich auch die Beziehung Gott fordert mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, diese Unterordnung im Einvernehmen miteinander, in absoluter Liebe und Demut und Sanftmut, das ist das, was Mann und Frau letztendlich repräsentieren sollen auf dieser Erde und wozu Gott sie eingesetzt hat. Dann hatten wir davon gesprochen, wie sie gemacht ist, wie sie gebaut ist, aus einer Rippe gebaut. Der Mann ist aus Erde zusammengetöpfert. Also es gibt im Urtext dieses Wort, was sich am ehesten für die Tätigkeit des Töpfers eignet. Also der, was formt aus Matsch. Gut. Okay. Ja. Okay. Ich hatte gerade eine gute Anregung. Da kommt wahrscheinlich diese Art des Machos dann. Okay. Matsch. Ja. Nein. Aber wirklich zum Ernst der Lage zurück. Es ist einfach so, dass ein sehr verdrehtes Bild darüber steht, was das bedeutet, dass eine Frau eine Gehilfin ist oder eine Helferin oder was das ist und was das Wort tatsächlich sagt und was unsere religiöse und humanistische Umgebung uns so gelehrt hat, dass es was sehr Unterschiedliches ist. Das hatten wir auseinandergelegt und uns Bibelstellen dazu angeguckt, dass die Frau sehr viele Eigenschaften hat oder haben soll oder Funktionen für ihren Mann, die eigentlich dem Heiligen Geist zukommen für uns. Und dass es eine große Ehre ist, solche Aufgaben wahrzunehmen und dass es auch eine große Wertschätzung ist von Gott, dass Gott letztendlich diese Rolle der Frau gibt und sagt, du sollst so sein, wie der Heilige Geist für uns alle der Ermutiger und der Tröster und der Helfer ist. Ja, und dann hatten wir 4 Punkte angeschaut. Wie komme ich dazu, meinen zugedachten Platz einzunehmen? Wie kann ich meinen Mann ermutigen und unterstützen? Wie kann ich zu einem entspannten und guten Sexualleben beitragen? Und wie kann ich für meinen Mann beten? Und diese 4 Punkte haben wir sehr ausführlich betrachtet und verschiedene Bibelstellen dazu. Und das ganze Thema Unterordnen und so haben wir behandelt und die Herzenshaltung, die dazu notwendig ist. Jesus sagt, dass sein Joch sanft ist und dass seine Last leicht ist. Dann hat er ein großes Denn dahinter gemacht, warum seine Last leicht ist, weil er die richtige Herzenshaltung hat. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich glaube, dass wenn so eine Last auf uns liegt, die ganz schwer ist und die uns bald erdrückt oder auch unsere Ehebeziehung so eine Last ist, die uns erdrückt, dann ist es ein gutes Mittel und ein guter Weg, in unser Herz reinzugucken und zu schauen, bin ich sanftmütig und von Herzen demütig und wenn nicht, ist es möglich, dass das der Grund ist, warum meine Last so schwer ist, die ich gerade trage, ist eine gute Frage. Muss jeder eine Antwort finden. Genau. Wie wir unsere Männer ermutigen und unterstützen, wie wir für unser Zuhause sorgen, dass Gott der häuslichen Arbeit und der Arbeit in der Familie und der Kindererziehung einen großen Wert beimisst. Und habe unseren Frauen versprochen, dass mein Mann das den Männern also ausführlich verklickert, dass diese Wertschätzung natürlich selbstverständlich durch die Männer ausgedrückt wird, was er auch getan hat. Genau. Das ist für euch so, genau, zum Trost. Richtig. Die Wertschätzung ist von Gott sowieso da, ne? Aber wir brauchen einfach mal ein menschliches Wort, das das auch sagt. Richtig. Genau. Wir hatten uns die tüchtige Hausfrau angeguckt, die im Sprüche 31 steht und beschrieben wird, wie sie ihren Mann unterstützt, wie sie das Vertrauen ihres Mannes genießt. Das ist ein Bild. Also, ich weiß gar nicht, ob ihr euch das so gut vorstellen könnt, wenn man von einer wichtigen Autoritätsperson das Vertrauen genießt. Du würdest dir das vielleicht vorstellen in Gedanken, du würdest mit der Frau Merkel zusammen sein und sie vertraut dir absolut. Das ist jetzt eine hohe Autoritätsperson, die hat was zu sagen. Und du bist derjenige, dem sie vertraut. Und genauso ist es in der Ehe. Dein Mann ist deine Autoritätsperson und der ist der, der dir absolut vertraut, was das auch von einer Verantwortung bedeutet. Wo stehe ich da? Nehme ich das leicht? Ist mir das eigentlich egal? Oder bin ich drauf, das wirklich zu bewahren und auch zu pflegen? Vertrauen kommt immer durch Ehrlichkeit und absolute Offenheit, ohne Geheimnisse, ohne irgendwelche Dinge zurückzuhalten, die einen dann immer mehr auseinander entfremden. Weiß ich, irgendwelche Sünden, irgendwelche komischen Begegnungen, falsche Entscheidungen, irgendwelche Dinge, die man so für sich behält, weil man nicht mit dem anderen drüber sprechen will. Das sind alles Sachen, die Vertrauensverhältnisse absolut killen. Also am Anfang merkst du es vielleicht nicht, aber ihr werdet euch so auseinanderleben, dass dir nichts mehr übrig bleibt von einer guten Beziehung, wenn man das auf die Dauer durchhält, nicht offen und ehrlich die Wahrheit zu sagen. Genau, das war die tüchtige Frau, genau. Und dann einfach die Sache mit dem Bund nochmal angeschaut, dass auch das in unserem körperlichen Beisammensein natürlich zusammengehört und dass der Bund bedeutet, dass ich mir nicht selbst gehöre, sondern meinem Mann und mein Mann gehört mir und dass wir da wirklich diese Verantwortung füreinander haben, uns auch gegenseitig echt auch glücklich zu machen und nicht den anderen abkochen zu lassen auf irgendeiner Art oder sich voneinander zu distanzieren, wo die Bibel eindeutige Richtlinien gibt, dass wir miteinander zusammen sein sollen und dass es ein wichtiger Teil ist in unserer Ehe, genau wie der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht, muss der geistliche Mensch, auch der seelische Mensch und auch natürlich unser Körper in irgendeiner Form Berücksichtigung finden in unserer Beziehung, logischerweise. Und genau das hatten wir auch angeguckt. Und dann hatten wir anschließend einen Fragenteil und das war eine sehr schöne und offene Zeit. Wir haben, ich denke, gute Fragen gehört, die konstruktiv waren und wo wir uns, ja, man sieht sich einfach wirklich Problem gegenüber, wo man sagt, wie soll ich denn das machen? Wie komme ich denn zurecht? Und es gibt schon Nöte, die tief sind und die man auch nicht mit einer Frage beantwortet und die jetzt nicht, ne, endgültig geklärt sind. Aber ich glaube, dass wir auf dem Weg sind und wir wollen uns heute Abend Zeit nehmen, dass Nöte und Fragen, die da sind, nicht einfach wieder unter den Tisch gekehrt werden oder aus irgendeinem vielleicht auch religiösen Ding heraus, wenn es jetzt am Licht ist, wird Gott das schon machen. Das ist ein großer Trugschluss. Wir sind am Zuge. Wir müssen Entscheidungen treffen, wir müssen Schritte gehen und es ist nicht an Gott, ob es gelingt oder nicht. Gott will, dass es gelingt. Gott ist immer dafür, dass es gut wird. Na? Die Frage ist, sind wir bereit, das anzuschauen? Sind wir bereit, uns zu demütigen, zu sagen, ja, tut mir leid, das habe ich echt nicht gesehen oder wie auch immer, oder ich habe es schon lange gesehen, ich habe aber nicht dazu gesagt, weil ich gehofft habe, dass es keiner merkt. Das kann ja auch sein. Und wenn wir dazu bereit sind, dann haben wir die große Verheißung von Jesus, dass er gesagt hat, wer sich demütigt, der bekommt Gnade. Heißt im Umkehrschluss, wenn wir nicht bereit sind, uns zu demütigen, gibt es keine Gnade. Und das ist auch schlecht für unsere Ehe, weil dass wir eine gute Ehe führen, das ist nicht, weil wir so tolle Leute sind. Das ist echt aus Gnade. Das kannst du nicht produzieren. Wir sind Menschen und wir brauchen Vergebung, wir brauchen Versöhnung und wir brauchen, dass uns jemand darauf hinweist, wo unser blinder Fleck ist, den wir selber nicht sehen. Und aus diesem Grunde brauchen wir sehr viel Gnade. Und umzukehren ist immer ein guter Schritt. Und dafür soll auch Gelegenheit sein, Alter. Genau.
Ja, das Thema Sex haben wir irgendwie vergessen, ne? Ich habe das schon gehört, dass du das angemerkt hast. Das heißt jetzt auch bloß gesagt, weil deine Freundin schmidt ist, ne? Okay. Ja, ich denke, dass das Sinn macht, dass wir wenigstens mal die Eckdaten eben von der anderen Seite hören. Deshalb will ich auch jetzt für euch Frauen das nochmal ganz gerafft wiederholen, was wir heute gesprochen und gehört haben. Ich habe mit dem doch recht herausfordernden Zitat von Derek Prince begonnen. Wer in allen möglichen Funktionen Erfolg hat, aber als Ehemann oder Vater scheitert, scheitert in den Augen Gottes auf der ganzen Linie. Kein anderer Erfolg kann dieses Versagen wettmachen. Das ist ein Zitat von Derek Prince. Und wir haben darüber gesprochen, dass das zentrale Problem vor allem der westlichen Gesellschaft ist, pflichtvergessene Ehemänner und Väter. Männer, die nicht in ihrer Verantwortung, in ihrer Berufung vom Herrn her wirken und leben und dienen, und das zieht all die Schwierigkeiten, all die Zerrüttung, all die Zerstörung in Ehen und Familien nach sich. Wir hatten uns angeschaut, ganz zu Beginn in der Bibel haben wir die Geschichte, wo die Schlange in den Garten Eden kommt und mit Eva das Gespräch beginnt, woraufhin ja beide dann in Sünde fielen und das Paradies verlassen mussten. Und Gott hatte zuvor Adam beauftragt, den Garten Eden zu bewahren. Und man kann das auch übersetzen mit behüten oder bewachen. Und der Fehler begann also nicht damit, dass die Eva anfing, auf die Schlange zu hören, sondern der Fehler begann mit der Unterlassung, mit dem Versäumen von Adam, den Garten Eden zu bewachen. Es wäre Adams Aufgabe gewesen, dass die Schlange gar nicht erst in den Garten kommt. Aber Adam hat hier versäumt, und wir haben darüber gesprochen, dass Unterlassungssünden und Tatsünden gleichermaßen Sünde sind und Folgen haben. Und dann ja auch von Jesus da so ein Zitat gehabt, wo er sagt, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das euch bereitet ist, dem Teufel und seinen Engeln, denn mich hungert und ihr habt mich nicht gespeist und mich dürstet, ihr gebt mir nichts zu trinken. Also eine Passage, die ganz klar zeigt, Dinge, die wir zu tun haben, die Gott uns aufträgt, wo wir beauftragt sind und tun sie nicht, das ist genauso Sünde wie andere sündige Taten. Und das ist so dieses Grundmuster, was sich immer wiederholt, dass der Mann unterlässt, die Dinge zu tun, die ihm aufgetragen sind, nicht den Stand einnimmt, den er von Gott her einnehmen soll, und dass das letzten Endes die Sünde der Frau initiiert oder überhaupt erst auf den Weg bringt, dass dann durch Passivität, durch Gleichgültigkeit des Mannes die Frau in Bereiche hineingeht, Autorität an sich reißt und in einer Art und Weise Dinge übernimmt, was nicht ihre Rolle ist, und damit die Folge Verwirrung ist und letzten Endes Zerrüttung in der Beziehung und Zerstörung in der Familie. Also das war so unser Beginn. Von der Schrift her kann man allgemein sagen, dass die Verantwortung des Mannes ist es, die Initiative zu ergreifen. Ganz allgemein als große Überschrift. Die Verantwortung von uns Männern ist, Initiative zu ergreifen, und die Verantwortung der Frau ist es, auf die Initiative zu reagieren. Und wir haben das genommen auch mit dem Bild Mann, Frau, Jesus, Gemeinde. Jesus hat die Initiative ergriffen. Jesus ist als Erster da hingegangen, oder die Bibel sagt, er ist in allem der Erste. Er hat sich geopfert am Kreuz. Und die Gemeinde reagiert darauf, dass er die Initiative ergriffen hat, dass er sich hingegeben hat. Und wir reagieren darauf, dass wir ihm unser Leben geben, dafür, dass er sein Leben für uns gab. Und das ist das Bild auch für Mann und Frau. Also der Mann ist so geschaffen und ist damit auch so befähigt von Gott, die Initiative zu ergreifen. Und die Frau hat die Verantwortung, auf die Initiative zu reagieren. Und es wirft ein Problem auf, wenn die Initiative vom Mann nicht kommt. Und dann hatten wir ganz praktisch Verantwortungsbereiche des Mannes. Der erste ist die Ehefrau lieben. Und wir haben darüber gesprochen, dass echte Liebe mit einem Willensakt freigesetzt wird. Weil wir das auch in Seelsorgen schon so gehört haben, da ist keine Liebe mehr. Ich kann meine Frau nicht mehr lieben. Oder ich kann meinen Mann nicht mehr lieben. Ich habe keine Liebe mehr. Und dass Liebe absolut was mit Gefühlen zu tun hat, aber dass die Liebe zwischen dem Ehemann und der Ehefrau hat etwas zu tun mit einem Akt des Willens. Wir können entscheiden, unsere Frau zu lieben. Und wir haben gesehen, dass es ein Gebot ist im Wort Gottes. Epheser 5, 25, ihr Männer, liebt eure Frauen. Das ist ein Gebot aus dem Wort Gottes. Und echte Liebe wird durch den Akt des Willens freigesetzt. Und wir können uns dazu entscheiden, zu lieben. Dann hatten wir das Thema, dass wir Männer die Verantwortung dafür haben, dass in unserer Familie eine Atmosphäre herrscht, wo Schutz da ist und wo alle Familienmitglieder offen sagen dürfen, was sie denken. Und niemand sich da fürchten muss und jeder offen sagen kann, was ihn bewegt, was ihn beschäftigt, ohne dass da das Wort abgeschnitten wird oder dass er dramatisch gemacht wird für irgendwas. Dass der Mann die Verantwortung dafür hat, dass miteinander gesprochen wird, dass Kommunikation da ist. Und dass wir da einfach achten müssen, dass trotz viel Arbeit und Kinder, Beruf, Gemeinde, Familie, dass dafür Zeiten sind und dass das geschieht. Ich hatte da auch viel drüber gesprochen, dass das ein sehr praktischer Ansatz ist, dass es in einer Familie gemeinsame Mahlzeiten gibt. Wo, auch wenn Kinder größer werden, in der Regel kann das das Abendessen sein, wo dann alle wieder zurück sind von ihren verschiedenen Tageswerken und wo man sich am Tisch trifft und dort finden Gespräche statt. Und Männer haben die Verantwortung, darauf zu achten, dass es da einen Raum gibt, wo sowas stattfindet und wo kein Fernseher läuft, wo wieder alle schweigen und da reingucken, sondern wo miteinander gesprochen wird. Ganz großer Bereich, Männer haben die Verantwortung, die Entscheidungen zu treffen. Natürlich sprechen wir über die Dinge, haben einen Austausch und wir kommen überein, wie wir etwas tun, wie wir etwas machen wollen. Aber in der Endkonsequenz trifft der Mann die Entscheidung. Und das ist ein ganz großes Feld, was Schwierigkeiten aufwirft, wenn auf der Seite des Mannes dort Defizite sind oder Schwächen und wir dann Entscheidungen umgehen oder abwarten oder uns fürchten davor zu entscheiden, vielleicht auch davor fürchten, Fehler zu machen. Es ist unsere Aufgabe, Entscheidungen zu treffen. Und letzten Endes kann man ganz allgemein sagen, jedes Problem, was es irgendwie in der Familie gibt, geht uns Männer etwas an. Wir können in keinster Weise, was unsere Ehefrau betrifft oder auch unsere Kinder, an keiner Stelle innerlich die Haltung einnehmen, also mit mir ist alles in Ordnung, wenn du ein Problem hast, tja, da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Also ich bin mit Gott im Reinen, mein Leben ist rund. Und wenn du ein Problem hast, dann, ja. Also wir haben ja über den Bund gesprochen, bedeutet, das Problem des anderen ist jetzt mein Problem. Schlicht und ergreifend geht uns das als Ehemänner und Väter alles was an. Wir treffen Entscheidungen und wir haben auch Verantwortung dafür, dass Entscheidungen, die getroffen wurden, umgesetzt werden. Das hat etwas mit Disziplin zu tun. Der Prinz sagte einmal, ein disziplinloses Leben ist anfällig für dämonische Attacken. Und das Wort Disziplin ist überhaupt nicht populär in der Gesellschaft, auch nicht populär im charismatischen Bereich, aber es ist ganz, ganz viel im Wort Gottes. Disziplin. Wir haben darüber gesprochen, auch bezugnehmend auf diese Stelle, Epheser 5, 28, die Ehefrau pflegen. Da hat es verschiedene praktische Hinweise auch gegeben. Ich hab schon mal davor gewarnt, mit Blumen von der Tankstelle anzureisen, weil die Frau das sieht, dass der Blumenstrauß von der Tankstelle ist. Wir haben darüber gesprochen, dass die Grundhaltung des Mannes seiner Frau gegenüber muss Wertschätzung ausdrücken. Das ist echt die Aufgabe für uns Männer, unserer Frau auf alle mögliche Art und Weisen Wertschätzung entgegenzubringen und Dankbarkeit für das, was sie tut. Ganz besonders, wenn kleine Kinder da sind, unsere Frau aus ihrem Berufsleben ausgestiegen ist, mit den Kindern zu Hause ist. Ganz besonders dann ist es echt unsere Aufgabe, unserer Frau die Wertschätzung entgegenzubringen, gegen all die Verachtung aus der Welt, wo heruntergeschaut wird auf die Frauen, die ja nicht arbeiten. Meine Frau mit 5 Kindern musste sich anhören, ach, du arbeitest nicht. Nee, sitzt den ganzen Tag zu Hause und dreht Daumen. Unsere Gesellschaft ist da sehr verächtlich auf das, was Gott enorm wertvoll ist, dass wir Kinder haben, die auch erziehen und für die da sind. Und dieses Ding, was da gerade kreiert wird, dass jeder das Recht hat auf einen Kinderkrippenplatz, wir haben schon darüber gesprochen, in wenigen Jahren wird dieses Gesetz gedreht werden und dann haben wir die Pflicht, weil das so schön Familienzerstören funktioniert, wenn wir Kinder ganz zeitig den Eltern wegnehmen und sie sogenannten Fachleuten anvertrauen. Also umso mehr, weil das alles so familienfeindlich ist, weil das echt antichristlicher Geist ist, der solche Gesetze inzwischen in unserem Land hervorbringt, müssen wir Männer unseren Frauen Wertschätzung entgegenbringen. Dieser Kreislauf Windeln, Kochtopf, Waschen, worin unsere Frauen sich dann doch über Jahre bewegen, darin muss ganz besonders unsere Dankbarkeit wirklich zum Ausdruck kommen und unsere Wertschätzung zum Ausdruck kommen. Mit Worten, mit Taten, mit Geschenken. Und wir können da kreativ sein und Räume schaffen, wo wir unsere Frau auch mal kurz aus diesem Kreislauf rausholen können. Also unsere Frau sollte die Gewissheit haben, dass sie für uns Ehemänner die wichtigste Person auf der Welt ist. Es ist übrigens, kommt mir jetzt so in Gedanken, ich denke, dass es vom Geist Gottes ist. Letzten Endes beginnt jeder handfeste Ehebruch genau dort. Wenn ein anderer Mann oder eine andere Frau anfängt in meinem Leben mir wichtiger zu werden als meine Ehefrau oder mein Ehemann und ich beginne mit einer anderen Frau Dinge zu teilen, die ich, warum auch immer, mit meiner eigenen Frau nicht mehr teile. Da reden wir noch nicht davon, dass man da miteinander schläft. Aber dort beginnt das, was im Ehebruch endet. Dort fängt an, eine Beziehung zu einer anderen Seele sich aufzubauen und das endet am Ende oft mit Ehebruch und einer zerstörten Ehe. Das ist genau dieser Bereich, das können wir uns selber mal fragen, ist meine Frau die wichtigste Person für mich in meinem Leben? Also das war ein wichtiger Punkt, Ehefrau pflegen. Dann hatten wir auch das Wertschätzung entgegenbringen durch Lob und durch Dank. Und wir hatten darüber gesprochen, dass es sich ab und zu lohnt, sich selber sinnvolle Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, fühlt sich meine Frau sicher? Hat sie ein erfülltes Leben? Bin ich stolz auf meine Frau? Und wir hatten darüber gesprochen, dass die Zutat oder der Aspekt Furcht des Herrn unsere Ehe erst zu dem macht, zu was sie werden soll, von Gott aus. Und dass wir ohne Furcht Gottes nicht das erreichen werden, nicht über das Niveau hinauskommen, was Ungläubige in ihrer Partnerschaft auch haben. Also dieses, dass bei all unseren Entscheidungen, bei all unseren Taten, der Gedanke da ist, wie denkt Gott darüber, wird das dem Herrn gefallen? Dass das zunehmend für uns von Relevanz ist, wenn ich das so und so tue, wird es Gott gefallen? Ist das in seinem Sinne oder ist das etwas, was ihn kränkt oder was ihn abstößt? Sind das Dinge, die er eigentlich hasst? Also, dass solche Fragen für uns wichtig sind. Furcht des Herrn. Wir hatten diese Stelle, dass die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit ist und dass Furcht Gottes auch diesen Aspekt hat, dass wir aus Furcht vor schlimmen Konsequenzen, vor verkehrten Dingen bewahrt werden. Auch wenn wir vielleicht noch nicht die Zusammenhänge verstehen oder das ganze Bild haben, aber es ist der Anfang von Weisheit. In bestimmten Dingen ist eben eine gesunde Furcht gesund. Wenn wir auf einem hohen Turm stehen und wir ticken normal, dann würden wir uns fürchten, darunter zu springen. Und diese Furcht davor bewahrt uns, das zu tun, bewahrt uns damit vor Schaden. Das ist ein Aspekt von Furcht des Herrn. Es hat was zu tun, dass wir seine Größe, seine Majestät, seine Allmacht, sein Gottsein, dass wir davor Respekt und Ehrfurcht haben. Wir brauchen da diese Ausgewogenheit, wo wir Freude haben und Gott als unseren Vater erleben, der uns angenommen hat. Und wir brauchen auch dieses vor ihm Zittern, wovon die Bibel spricht, weil er der allmächtige Gott ist, der über dem ganzen Universum thront. Und da brauchen wir die Ausgewogenheit, dass wir nicht in die Gefahr laufen, dass Gott auf so ein Kumpelniveau heruntergezogen wird, mit dem wir dann auch irgendwie umgehen oder reden wie mit irgendeinem Kumpel. Und dann haben wir uns noch Zeit genommen, darüber zu sprechen, dass wir als Ehemänner und Väter in der Familie Gott als Vater repräsentieren und dass wir unseren Kindern das Bild prägen, was sie einmal haben, zunächst auch von Gott. Dass das sehr viel damit zu tun hat, wie wir als Väter leben, welches Vorbild wir geben. Und entsprechend so, wie das für unsere Kinder aussieht, wird in ihnen ein Bild entstehen, wie sie auch später mal über Gott denken. Und das ist etwas so aus dem seelsorgerlichen Bereich herkennen, dass wir das auch von uns selber, denke ich, wissen, wenn wir auf dem Gebiet schlimme Sachen erlebt haben, vielleicht gar keinen Vater hatten oder Gewalt gewesen ist oder ein Vater, der nie Zeit hatte oder total desinteressiert war, dann hat sich das aufgewirkt auf uns, wie wir Gott sehen und ob wir Gott Gutes zutrauen können. Oder in der Regel wird es uns dann schwerfallen, zu glauben, dass Gott es wirklich gut mit mir meint und dass er mich nicht im Stich lässt, dass er für mich da ist und dass er seine Versprechen hält. Wenn wir einen leiblichen Vater hatten, der das nicht getan hat, wird uns das erstmal schwerfallen, von Gott dann erwarten zu können. Also das war noch so ein Schwerpunkt unserer Zeit, dass wir da eine wichtige Aufgabe haben, Gott als Vater in der Familie zu repräsentieren und dass in unseren Kindern entsprechend unseres Vorbildes da ein Bild entstehen wird. Ja, dann haben wir über diese drei Bilder oder Funktionen gesprochen, der Ehemann als Priester, als Prophet und als König. Und ganz zusammengefasst, in der Funktion des Priesters hat der Ehemann und Vater die Aufgabe, seine Familie vor Gott zu präsentieren, vor Gott zu bringen und vor Gott für seine Familie einzustehen. Also ganz entgegen der landläufigen Meinung, beten es was für Frauen. Beten ist in erster Linie was für Männer und das ist nicht zu ersetzen. Natürlich sollen Frauen auch beten, aber wir als Ehemänner und Väter haben diesen Dienst des Priesters für die Familie und das geht einher mit Dank, mit Fürbitte und mit Glauben haben für Dinge, die wir noch nicht sehen. In gewisser Weise regieren wir unsere Familien, indem wir im Gebet, im Glauben Dinge aussprechen, die noch nicht da sind, aber wo wir wollen, dass sie kommen. Ich hatte konkret Beispiele genannt, zum Beispiel, dass unsere Kinder den richtigen Ehepartner heiraten. Wenn euer Kind jetzt erst 3 Jahre ist oder 8 Jahre, es lohnt sich jetzt schon dafür zu beten. Ich bin nicht damit einverstanden als Vater, dass da irgendjemand meinen Töchtern über Weg läuft und sie da irgendwie auf eine falsche Bahn zieht, irgendein Ungläubiger und dann da irgendwie was geschieht, dann sind sie plötzlich schwanger. Das ist etwas, was ich nicht will und das ist so ein Beispiel dafür, wie wir jetzt schon im Glauben Dinge beten können und festlegen können, wie sie kommen sollen. Da dass sie den richtigen Mann und die richtige Frau finden. Also dieses ganze Thema Priester hat ja auch was mit Opfer zu tun. Und das ist einfach das Opfer, was wir zu bringen haben als Männer. Zeit im Gebet zu nehmen, für unsere Familie vor Gott bringen. Auch wenn es vielleicht Kinder betrifft, die schon erwachsen sind, ungläubig sind, in irgendwelchen schlimmen Dingen verstrickt sind, möchte ich da ermutigen, weiter für die leiblichen Kinder zu beten. Das Gebet von Vätern und Müttern bewirkt etwas. Bereich Priester, ganz verkürzt und ganz konzentriert. Dann haben wir darüber gesprochen, Ehemänner und Väter als Prophet. Das bedeutet, der Prophet repräsentiert Gott in seiner Familie. Hat er irgendwie Beschwerden jetzt, ne? Also der Priester repräsentiert seine Familie vor Gott, der Prophet repräsentiert Gott vor seiner Familie. Also das ist der ganze Bereich, dass wir von der Schrift her aufgerufen sind, unsere Kinder im Glauben zu erziehen, dass wir als Ehemänner und Väter das verantworten, dass in unserer Familie nach den Werten im Wort Gottes gelebt wird. Natürlich übernimmt er auch Teile davon, unsere Frau auch im Umgang mit kleinen Kindern Dinge des Reiches Gottes zu lehren. Aber es ist in der Verantwortung von uns Männern. Das ist der ganze Bereich, Prophet zu sein für die Familie. Und wir hatten darüber gesprochen, nur wenn wir in das Ding hineingehen, Priester zu sein und Prophet zu sein, nur dann können wir auch König sein. Nur dann können wir auch in einer richtigen Art und Weise unsere Familie regieren und herrschen in der Form, dass über unsere Familie Schutz ist und Wegweisung und Sicherheit und Geborgenheit und für alle einfach, das ist wie in so einer Burg, die ganz dicke Mauern hat und innerhalb der Burg fühlen sich alle Familienmitglieder sicher. Also König sein, ohne priesterlich zu dienen und ohne als Prophet der Familie zu dienen, funktioniert nicht. Das würde dann in dieses Despotentum ausarten, in dieses Faust auf den Tisch hauen, ohne hineingegeben zu sein, ohne Priester und Prophet zu sein, können wir nicht König sein und haben wir auch nicht das Recht dazu. Das waren so unsere Schwerpunkte. Also die drei Punkte nochmal zusammengefasst. Als Priester repräsentieren wir unsere Familie vor Gott. Als Prophet repräsentieren wir Gott in der Familie. Und als König regieren wieder wir unsere Familie im Sinne von Jesus. Ich denke, das kann man zusammenfassen mit der Passage aus dem Epheser, dass der Mann das Haupt ist. Das bedeutet es, Haupt zu sein. Priester, Prophet, König. Gut, das war so die schöne Theorie. Wir haben uns vorhin ausgetauscht, wie es denn so hin und her war in unserer Zeit, die wir getrennt hatten. Und wir sind also auf ein gewisses Phänomen gestoßen, dass doch in der Runde hier unter den Frauen diese oder jene Not auch zum Vorschein kam. Situationen, die nicht gut sind und die Veränderungen bedürfen, wo es Lösungen braucht, wo es notwendig ist, dass Veränderung kommt, dass Gott eingreift. Und erstaunlicherweise, dass als wir als Männer zusammen waren, hatte ich zumindest in der Zeit ganz und gar nicht den Eindruck, dass es da in irgendeinem Bereich eine Not geben könnte. Und ich weiß nicht, ihr Männer erinnert euch sicher, ich hatte das erwähnt, heute Nachmittag, oder war es gestern, dass in uns Männern so oft so ein harter Kern von Ich-Bezogenheit da ist, der es uns dann schwer macht, in entsprechenden Situationen Dinge wirklich anzuschauen und in die Wahrheit zu kommen. Und also was so ein bisschen unsere Wahrnehmung ist, das will ich einfach ganz offen aussprechen, wie wir das so empfunden haben. So super, wie es so unausgesprochen im Raum stand heute Nachmittag, wie unsere Ehen zu sein scheinen, sind sie anscheinend doch nicht. Und aus diesem Grunde, denke ich, ist es ein guter Gedanke, wenn wir uns da nochmal Zeit nehmen, weil ich denke, es macht Sinn, dass der eine dem anderen nochmal in Ruhe sagen kann, was so sein wichtigstes oder größtes Ding ist, wo er sagt, das ist für mich jetzt das vordergründigste Problem oder Missstand oder eine Situation, wo ich mir Veränderung wünsche. Also das soll einfach nachher jede Frau ihrem Mann sagen können. Und wir Männer hören da bitte zu bis zum Ende, ohne da sofort zu unsere Einwände zu bringen. Das haben wir schon tausendmal besprochen, das habe ich doch gesagt, das ist doch so, das ist doch so. Also unsere Frauen dürfen da mal bis zum Schluss ausreden, wo sie sagen, das ist jetzt eigentlich so mein wichtigstes Ding, was ich gerne anfassen möchte, wo ich mir am meisten Veränderung wünsche. Und umgekehrt natürlich genauso. Auch wir Männer sollen wir unseren Frauen offen sagen, was so unser vordergründigstes und wichtigstes Ding ist aus unserer Sicht, wo wir sagen, hier wünsche ich mir Veränderung, hier wünsche ich mir, dass da Dinge neu werden, wiederhergestellt werden. In der Natur der Sache liegt es, dass wir Männer manchmal dazu neigen, irgendwie Probleme, wenn sie uns dann irgendwann nerven, einfach Problem sein zu lassen und innerlich so zu tun, als ob das nichts mehr mit uns zu tun hat. Aber deshalb werden die Probleme nicht gehen. In der Regel werden sie dadurch bloß noch größer oder stärker. Und dass wir vielleicht auch mal aufmerksam zuhören, wo wir denken, das ist doch alles super und es könnte sein, dass du heute Abend erfährst, also so super, wie ich dachte, ist das ja gar nicht. Kann auch sein. Also das ist so unser Gedanke dabei. So, uns jetzt nochmal konkret eine Zeit nehmen, jeder mit seinem Ehepartner, und dass wir dieses eine Ding mal hin und her besprechen. Ich meine, wir können euch lediglich damit helfen und eine Plattform geben, dass ihr selber wirklich konkret werdet. Und ihr habt die Möglichkeit, das zu nehmen oder auch zu lassen. Also mal überspitzt gesagt, ich wäre in jedem Falle glücklich nach Hause fahren. Es ist eure Sache, ob ihr sagt, das ist jetzt die Chance, jetzt fasse ich das mal an. Oder ob du die Haltung behältst, ja, das, diesen Ort überstehe ich auch noch und dann habe ich wieder meine Ruhe. Dann geht es wieder so weiter. Ging bisher auch, ich weiß gar nicht, was so schlimm ist, was so alles sein soll. Und macht dann mal halblang und es ist dann wieder gut. Also das ist so die Denke von uns Männern. Ne? Manchmal. Wir haben einen Bund, hat jemand anders in dem Bund ein Problem, habe ich ein Problem. So ist es, das haben wir unterschrieben. Dazu haben wir Ja gesagt mit Gottes Hilfe. Also das ist die Aufgabenstellung. Und davon nehmen wir uns jetzt Zeit. Ich würde vorschlagen, bis 9:30. Also, der eine darf dem anderen sagen, wo er vordergründig, was für ihn am wichtigsten ist, was er gerne anfassen möchte, wo er sagt, damit bin ich nicht einverstanden, damit habe ich ein Problem, das belastet mich hier, das ist für mich wirklich schwierig, lass uns das anschauen, lass uns das anfassen. Das darf jeder dem anderen sagen. Und dann, wir haben eine Menge Dinge gehört, die richtig sind, die gut sind aus dem Wort. Und uns fallen da sicher 30 Dinge ein, wo wir sagen, ja, die bräuchten alle Veränderungen. Oder da könnte ich eine Menge Sachen anfassen. Aber hilfreich ist, dass wir eine Sache beschließen heute wo wir sagen, die eine Sache fassen wir jetzt an. Also entsprechend, jeder sagt dem anderen, wo er am meisten Veränderung sich wünscht, und jeder beschließt in Bezug auf das, was der andere sagt, ein konkretes Ding, eine ganz konkrete Sache. Das wird euch helfen, zum einen, die Männer, die sich nie gerne festlegen, die immer warten, was passiert, müssen sich heute mal festlegen und sagen, ich entscheide mich, das werde ich tun oder das werde ich lassen oder das läuft jetzt so. Und je konkreter, umso besser. Das muss jetzt nicht ein Riesending sein, aber wichtig, dass er den ersten konkreten Schritt festmacht und definiert und miteinander besprecht, bevor wir wieder nach Hause fahren und die Alltagsmühle weitergeht wie bisher. Also je konkreter er das besprecht, umso besser ist das. Und da würden wir euch bitten, dass er das aufschreibt. Dass er dieses eine Ding, wo er sagt, ja, ich sehe da 5, 6 Punkte, die dran sind, aber das ist jetzt der erste. Und mit dem fange ich an. Und diesen einen Punkt, bitte schreibt den auf. Einmal merkt man sich viel besser Sachen, die man mal aufgeschrieben hat. Man kann sie auch zu Hause später mal nachlesen. Und der andere kann sie auch mal nachlesen. Und kann mir dann helfen, wenn ich das vergesse. Also ich bin da immer sehr dafür, dass wir so konkret wie nur möglich werden. Und dass wir uns da mal voreinander festlegen. Und natürlich, wenn du spürst, dass sich der Geist Gottes dazu auch drängt, auf dem Hintergrund von dem, was wir heute Nachmittag gehört haben, wenn ihr spürt, dass das dran ist, nehmt den Raum, euch da auch gegenseitig um Vergebung zu bitten, wo ihr ganz klar seht, hier habe ich ja was ganz anderes gelebt. Hier bin ich meiner Verantwortung nicht im geringsten gerecht geworden. Hier war ich einfach nur passiv, ich saß vor dem Fernseher, ich war ja gestresst von der Arbeit und habe das Ding raushängen lassen, ich bin jetzt müde, ich habe ja gearbeitet, du hast den ganzen Tag dich schon mit den Kindern ausgeruht und jetzt will ich nur noch Fernsehen und hier in Ruhe gelassen werden. Können wir nicht mit Problemen. Oder auf der Seite der Frau, dass da alles andere als Ermutigung war. Fällt mir jetzt so ein Extrembeispiel ein, was vielleicht interessant ist für die Frauen zu hören, wie das auf den Mann wirkt. Es gibt da eine Begebenheit, da hat ein Ehepaar ein ziemlich altes Haus gekauft. Und die ganze Finanzierungsgeschichte war nicht so ganz klar. Und jetzt ist das Geld relativ knapp. Also die Geschichte ist tatsächlich so passiert. Das ist nicht irgendwas Erfundenes. Die ist genauso geschehen. Und es gab die Möglichkeit, die uralte Haustüre auszutauschen gegen eine gebrauchte, die jemand irgendwo ausbaut. Und die ist aber eine super Haustür und sieht auch noch gut aus. Und die Freude war groß. Wir kriegen da ganz günstig eine Haustüre, die zwar gebraucht ist, aber noch top ist. Aber dummerweise passen ja Türen, die man woanders rausbaut, nie in das Loch rein, wo sie rein sollen. Hieß also für den Mann, den Sturz umzuändern. Was in einem Bauernhaus, was solche Mauern hat, eine Herausforderung ist. Und der Mann hat da wirklich einen Tag lang im Schweiß seines Angesichts tonnenschwere Stürze da hochgebuckelt und hat also die Öffnung passend gemacht für die Tür und hat es also geschafft, dass der Sturz abends drinne war. Und das war wirklich ein Tag Knochenarbeit, die Sonne schien, es war heiß und es war unheimlich schwer. Und der Sturz war drinnen, es war getan und die Frau kommt, schief. Das klingt jetzt ganz lustig. Aber das ist ungefähr genauso, wie wenn du mit einer Firmenforschung Magnum auf den Mann geschossen hättest. Also das ganze Thema Ermutigung und wo da auf der Seite der Frauen da Unzufriedenheit, Neugelei, unausgesprochene Ansprüche, dass der Mann sich auf den Kopf stellen kann, das reicht immer noch nicht, machen kann, was er will. Also was auch immer, bitte reagiert, bitte werdet konkret. Lasst nicht einfach die Zeit hier vergehen, schöne Sachen gehört, schön. Werdet konkret. Der Heilige Geist ist sehr höflich und leise und tippt leise Dinge an. Der Heilige Geist kommt nicht mit einem riesen Hammer, Das ist extrem selten der Fall. In der Regel ist es so leiser Hinweis. Und wenn ihr merkt, oh, da habe ich Sachen gelebt, die waren verkehrt, die haben meinen Mann, meine Frau verletzt und traurig gemacht, bittet euch da um Vergebung. Bringt da Sachen wieder in Ordnung. Ihr lieben Männer, bitte seid nicht zu stolz, um Vergebung zu bitten. Das ist echt so ein Mann-Ding, dieser fürchterliche Stolz, der zu nichts führt als zu Zerstörung und Verderben. Okay, ich denke, Aufgabenstellung ist klar. Jeder darf dem anderen erzählen, was sein größtes Veränderungsprojekt ist aus seiner Sicht. Vielleicht ist es ja auch von euch beiden dasselbe. Es ist interessant, das mal von dem anderen ausführlich zu hören. Und bitte beschließt einen konkreten Ansatz, einen konkreten Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Besprecht das konkret und bitte schreibt das auf. Und dann sehen wir uns hier 9:30 oder machen wir